Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Kapitel. Wie funktioniert das eigentlich? Die Selbstdarstellung einer politischen Figur, die um die Gunst der Objekte von Herrschaft ringen muss, um ins Amt zu kommen oder im Amt zu bleiben. Wie machen die das? Wie stellt man das Volk, das man durch seine Taten immer auch schädigt, hinter sich? Die ständige Bemühung, die Leute hinter sich zu stellen, sie also von Konkurrenten abspenstig zu machen, hat natürlich ihren Höhepunkt vor oder in Wahlen. Und in solchen Sternstunden der Demokratie treten die konkurrierenden Parteien und die politischen Persönlichkeiten nicht mit konkurrierenden planwirtschaftlichen Blaupausen an, wie denn so die Gesellschaft zu regeln sei. Ein Wahlkampf wird nicht so geführt, dass der eine sagt, ich baue in der nächsten Legislaturperiode 150 Autobahnkilometer, ich baue 5000 neue Krippenplätze, ich verdopple die Seniorenheime und dazu noch wird die Lebensmittelproduktion um 20% erhöht. Und dann käme ein anderer, der sagt, er tut lieber mehr für die Kunst und die Bildung und baut weniger Autobahnen, weil der Bedarf des Volkes in die andere Richtung zielt. So wird gar nicht Wahlkampf geführt. Es wird nicht quasi mit alternativen Konzepten für die Regelung und Bedienung eines gesellschaftlichen Bedarfs argumentiert, sondern alle Parteien und Figuren wollen die Notwendigkeiten der Nation erledigen. Sie wollen sich um das Wachstum bemühen der Wirtschaft, von dem alles andere abhängt, bis hinunter zum Arbeitsplatz der Putzkolonnen, die in den Fabriken sauber machen, der Zeitarbeiter. Wachstum wollen sie voranbringen. Sie wollen zweitens, dass der Staat zu seinem Haushalt kommt und genug Geld einnimmt aus diesem Wachstum, damit er alle herrschaftlichen Aufgaben finanziert, von der Subventionierung des Airbus über die neue Sollstärke der Bundeswehr und Auslandseinsätze und dergleichen mehr. Und sie wollen eine Steuerpolitik organisieren, die diesen Notwendigkeiten gerecht wird. So treten sie an. Vielleicht eine kleine Fußnote. Ich habe die Begriffe Wachstum, Haushalt, Steuern fallen lassen. Und auch bei uns ist es ja so, dass wir auf unseren Veranstaltungen des Öfteren mal über Wachstum, Haushalt und Steuern so unsere Urteile abgeben. Aber das gilt einfach nicht als Betätigung in Sachen Politik. Wenn von Politik geredet wird in der Öffentlichkeit, obwohl auch die sich über dieselben Gegenstände äußern, über Wachstum, Haushalt, Steuern und noch anderes mehr. Politik gilt eigentlich nur als das zutreffende Etikett für die Sphäre, wo man diese Gegenstände als anerkannte Voraussetzung seines Tuns nimmt. Wenn ich über dieses Zeug rede, heißt das nicht Politik. Wenn der Schäuble darüber redet, schon. Und wo liegt eigentlich der Unterschied? Nicht in der Sache, nicht im Urteil, auch wenn es differierende Urteile sind, sondern im Standpunkt zur Sache. Wenn man einem anderen nachsagt, der ist in die Politik gegangen, dann will man eben das sagen. Der betritt eine Sphäre, die sich anerkennend, fördernd um diese Belange kümmert. Politiker argumentieren also nie in diesem Sinne für Wachstum, für Haushalt und den Nutzen ihrer Bürger. Die beweisen nicht, dass das für sie gut ist, was sie da organisieren. Umgekehrt, die argumentieren mit Wachstum und Haushalt. Die sagen den Leuten nicht Wachstum, ich zeig dir mal, warum das für dich gut ist. Umgekehrt, mit Wachstum argumentieren sie und sagen, wenn das notwendig ist, weil du davon abhängst, dann folgt daraus, dass du auf Lohn verzichten musst und eine Rentenkürzung auch nicht vermeidbar ist. Die Notwendigkeiten, die sie den Leuten jetzt vorbuchstabieren, die stellen sich ein, aber auch nur dann ein, wenn das, was sie da bewirtschaften, den Wachstum, des Haushalt, das Wachstum, den Haushalt und die Steuern, die anerkannte Voraussetzung ist, aus der sich ihre Forderungen quasi wie selbstverständlich herleiten. Dieses Verfahren eint alle Politiker. Alle wollen sie das Wachstum voranbringen und den Haushalt in Schwung bringen. Die Notwendigkeiten der Nation eben durchsetzen unter Inanspruchnahme der Leute und gegen sie. Bloß, diese Einigkeit hat einen gewaltigen Haken. Alle wollen sie dasselbe, aber dafür wollen sie gewählt werden. Und wenn man gewählt werden will, muss man Unterschiede präsentieren. Wo sind aber die Unterschiede, wenn alle dasselbe wollen? Ein Zweifel, der mittlerweile an jeder Talkshow nagt, wenn man da hört, dass so richtige Kontroversen nicht aufkommen wollen, weil die Parteien sich immer mehr angleichen. Ja, was haben Sie da entdeckt? Dass die großen programmatischen Unterschiede, die man vielleicht im Sozialkundeunterricht mal gehört hat, die die Parteien unterscheiden, einfach nicht existieren. Sie wollen dasselbe, die Notwendigkeiten der Nation, aber müssen doch, weil sie gewählt werden wollen, einen Unterschied präsentieren, sodass in der Wahl überhaupt unterschieden werden kann, wem man den Zuschlag gibt. Wie kriegt man auf Basis dieser Gleichheit den Unterschied her? Ebenso, dass die politischen Konkurrenten sagen, wir machen dasselbe wie der andere, aber besser als der andere. Das war zum ersten Mal in aller Deutlichkeit von diesem Schröder, Gerhard Schröder, dem alten Kanzler, in die Runde geworfen, als er zu seiner ersten Kanzlerwahl angetreten ist. Da hat er nämlich diesen Slogan kreiert. Wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Das wird der Unterschied. Die Figur, die gegen die Konkurrenten antritt, muss zeigen, der Bessere oder der Beste fürs Amt zu sein. Es muss also die Eignung für die Herrschaft, um die er sich bewirbt, personifiziert werden. Er muss sich als Person darstellen, als einer, der das, die Herrschaft in diesem Staat zum Gelingen des Ganzen auszuüben, kann und zwar besser kann als der andere. Das ist, was der Titel der Veranstaltung Charaktermaske nennt. Der ist von manchen als sperrig oder erklärungsbedürftig aufgefasst worden. Das aber ist das Gemeinte. Dass konkurrierende Figuren um die Macht, die dasselbe wollen, ihre Unterschiede daraus beziehen und dem Wähler präsentieren, dass sie sich als die bessere Persönlichkeit, die für die Herrschaft geeignet ist, präsentieren. Dass sie ihren ganzen Charakter, mit dem sie sich als Person in die Öffentlichkeit stellen, überhaupt daraus herleiten, dass das Passende ist, was zu diesem Amt gehört, in das sie streben. Sie machen sich als Mensch, als Figur zu einem Abziehbild der Erfordernisse eines Amtes, in das sie rein wollen. Die Selbstdarstellung der Personen ist deswegen das Hauptmetier, mit dem diese Burschen sich täglich abgeben und das im Wahlkampf seinen Höhepunkt einnimmt. Und es hat sogar, selbst in der Öffentlichkeit entdeckt und so besprochen, Kriterien. Politiker, die sich als Charaktermaske des Amtes präsentieren, die ihre Selbstdarstellung pflegen, als quasi der geborene Kanzler, der geborene Minister, die beweisen, dass sie erstens Sachkompetenz haben, dass sie zweitens Führungsqualität verkörpern, dass sie drittens Glaubwürdigkeit repräsentieren und am Ende viertens darüber einfach sympathisch sind. Und diese Begriffe, die kann man mal für einen Moment auf den Prüfstand stellen, um daran zu entdecken, wie man in einer Demokratie ein geschädigtes Wahlvolk hinter die Figuren stellt, die das Amt ergattern wollen, das die Leute schädigt. Sachkompetenz. Was ist es eigentlich? Die CDU sagt zum Beispiel, Wirtschaftskompetenz ist die Domäne der Christdemokraten. Und die Umweltkompetenz gehört vielleicht den Grünen und die Sozialkompetenz vielleicht der SPD. Was heißt das eigentlich? Die Wirtschaftskompetenz ist die Domäne der CDU. Soll das heißen, wir in der CDU können erklären, wie eigentlich eine degressive Abschreibung funktioniert oder was ein Credit Default Swap ist? Ist das gemeint? Da hätte ich sofort Zweifel, dass das überhaupt das Gemeinte sein kann, denn das kann man jeden BWLer fragen oder irgendeinen Banker und die gibt es in jeder Partei als Sachverstand. Also dass da dieser Unterschied bezeichnet sein soll, gewissermaßen ein Wissensvorsprung, kann gar nicht vorliegen. Einer, der sagt, Wirtschaftskompetenz ist unsere Domäne, der zeigt auf das Feld der Kompetenz, will aber gar nicht über das Feld reden, sondern über sich. Der will sagen, wir können was, was anderen fehlt. Wenn die Claudia Roth, dieser Wonnekrapfen von den Grünen, sich in eine Talkshow setzt, dann sagt die in jeder Talkshow, wir stehen für Inhalte. Wisst ihr, was an dem Satz interessant ist? Dass er nicht über das Objekt weiterredet, sondern über das Subjekt. Wir stehen für Inhalte. Jetzt richtet man das Hörorgan auf und denkt, jetzt kommen die Inhalte. Aber dann hat man den Satz missverstanden. Sie hat nämlich das Subjekt unterstrichen und sagt, wir stehen für Inhalte, heißt implizit, die anderen bloß für Personen, die sich an die Tröge der Macht drängen. Das ist sowas wie die Wahrheit als Mittel der Heuchelei. Natürlich geht jeder deswegen aufs Podest und will sich wählen lassen, weil er ins Amt drängt, weil er an die Macht will. Das spricht sie aus, freilich versehen mit der Heuchelei, dass sie sagt, das sei das Privileg der anderen, das bei ihnen nichts verloren hat. Führungsqualität. Die Kanzlerin, erfahren wir in der Zeitung, ist entschlossen und unbeirrbar in ihrem Kurs. Und manche, die das nicht so gutieren, sind der Auffassung, sie fährt eher einen Zickzackkurs. Die Kanzlerin wäre aber nur dann eine gute Kanzlerin, wenn sie entschlossen und unbeirrbar ihren Kurs fährt. Warum eigentlich? Es hat sie gerade unter vielen Windungen und Wendungen einen AKW-Ausstieg, einen Atomausstieg beschlossen, über den wir beim letzten Mal hier ausführlich gehandelt haben. Man kann ums Verrecken von dieser Frau nicht das Argument hören, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich geirrt, ich habe gestern noch gedacht, Kernkraftwerke sind sicher. Jetzt schaue ich nach Fukushima und sehe, die sind unsicher. Das wäre zwar alles auch wieder ein wenig gelogen, aber dieses Argument wird man nicht hören. Da würde eine Führungsfigur über sich sagen, sie hat geirrt und korrigiert sich. Stattdessen heißt die Devise, nicht Merkel hat sich geändert, sondern die Lage hat sich geändert. Fukushima ist eine Zäsur. Merkel macht, was sie immer macht. Verantwortliche Politik. Bloß die Lage hat sich geändert und deswegen sieht heute verantwortliche Politik anders aus. Denkt mal, was das für eine Betrachtung ist, so über eine Führungsperson nachzudenken und zu reden. Man sagt, unbeirrbar an etwas festhalten, ist so etwas wie ein Gütesiegel. So etwas braucht ein echter Führer. Das muss der verkörpern als Charakter. So etwas sagt man. Bloß, stimmt denn das überhaupt? Ist denn unbeirrbar wirklich ein Gütesiegel? Wenn ein Schulbub unbeirrbar an seinem Lehrsatz festhält, 2 plus 2 ist 5, dann würde der sich nie ein Lob einfangen, auch bei fester Entschlossenheit nicht. Das ist Unsinn zu sagen, unbeirrbar ist ein Gütesiegel, das ist kontrafaktisch. Man kann auch am Falschen unbeirrt festhalten. Beim Führungspersonal gilt so etwas als ein Gütesiegel. Wo kommt das her? Weil jeder daran denkt, dass in einer Demokratie Führungsaufgaben zu übernehmen, bedeutet, staatliche Notwendigkeiten gegen viele Widerstände und geschädigte Interessen, denen das nicht schmeckt, durchkämpfen zu müssen. Dass man also den Mumm haben muss, das Kreuz haben muss, sich gegen die Widerstände durchzusetzen, nicht umzukippen, unbeirrbar am Kurs festzuhalten. Weil das Durchsetzung von staatlichen Regeln gegen immer auch geschädigte Interessengruppen in der Gesellschaft ist. Deswegen zieht sich eine Führungsfigur dieses Lob unbeirrbar zu, das ansonsten, wenn man einmal von diesem Feld absieht, überhaupt nicht verdient, dass man das als Pluspunkt ausspricht. Bei denen ist es aber einer. Nicht umkippen, nicht populistischem Drängen nachgeben, Härte zeigen, nicht umfallen. Und das wollen sie als Führungsfigur verkörpern. Und damit es vor dem Volk glaubhaft verkörpert wird, holen die sich Public Relations Berater ins Haus, die ihnen erklären, wie man zum Beispiel öffentliche Auftritte absolviert. Auch sowas kann man, wenn man am Wochenende mal nichts Besseres zu tun hat und in die Wochenendbeilage der SZ schaut, nachlesen. Die holen sich PR-Agenturen ins Haus, die Politikern sagen, Erfolgsfiguren lassen sich nur fotografieren, wenn sie Treppen raufgehen, nie wenn sie runtergehen. Ein Führungspersonal geht immer vorweg, nicht hinterher, ist immer auf dem Aufstieg, nie auf dem Abstieg. Bis hin zu diesen lächerlichen Fotos auf der Titelseite, wenn zwei Staatschefs sich besuchen, dass immer zwei Zeigefinger auf dem Foto rumfuchteln, weil immer jeder dem anderen die Richtung weisen will. Nicht derjenige sein will, dem sie gewiesen wird. Da wäre man passiv, da wäre man Objekt. Man will aber führen, tonangebend sein.